Sheryl Sandberg und Adam Grant. Option B. Wie wir durch Resilienz Schicksalsschläge überwinden und Freude am Leben finden. Als Sheryl Sandberg mit 45 zur Witwe wurde, war sie plötzlich allein mit 2 Kindern im Grundschulalter. Der Schock über den Verlust ihres Mannes Dave, der in so jungen Jahren gestorben war, kombiniert mit der Tatsache, dass sie nun ihre Kinder allein aufziehen musste, versetzte sie in eine Spirale aus Trauer und Verzweiflung. Während dieser Zeit suchte sie Unterstützung bei ihrem Freund Phil und brach bei ihm oft in Tränen aus, weil sie ihren Mann zurückhaben wollte. Phil erklärte Sheryl daraufhin, dass diese Option, Option A, leider nicht mehr verfügbar sei. Der Psychologe Adam Grant half ihr schließlich, alternative Wege zu finden, um wieder Freude am Leben zu haben. Er zeigte ihr Statistiken und psychologische Studien zum Thema Trauer und Resilienz, was beide auf die Idee brachte, dieses Buch zu schreiben. In diesen Blinks geht es darum, wie man der Realität von Verlust und Leid ins Gesicht schaut, Resilienz entwickelt und das Beste aus Option B macht. Blink Nummer 1. Die Bewältigung von Schicksalsschlägen wird oftmals von 3 Faktoren behindert. Wenn du jemals einen Schicksalsschlag wie den Tod eines nahestehenden Menschen erlebt hast, hat dies deine seelische Verfassung dramatisch verändert. Der Psychologe Martin Seligmann hat 3 Reaktionen herauskristallisiert, die tragische Erlebnisse bei Menschen auslösen und die dir vermutlich vertraut vorkommen, und zwar Personalisierung, Globalität und Permanenz. Personalisierung bedeutet, dass sich der Betroffene selbst für die Tragödie verantwortlich macht. Die Autorin Sheryl Sandberg erlebte diesen Zustand, nachdem ihr Mann während einer gemeinsamen Mexiko-Reise unerwartet gestorben war. Der erste medizinische Bericht nannte als Todesursache eine durch den Sturz von einem Trainingsgerät herbeigeführte Kopfverletzung, und Sandberg machte sich Vorwürfe, nicht früher nach dem Verbleib ihres Mannes gesehen zu haben, nachdem sie sein Fehlen bemerkt hatte. Doch Sandbergs Bruder, ein Neurochirurg, versicherte ihr, dass ein Fall aus so geringer Höhe nicht die Ursache für dessen Tod gewesen sein konnte. Etwas anderes musste passiert sein. Der 2. Autopsiebericht bestätigte dies. Dave Goldberg war an einem plötzlichen Herztod gestorben, der von einer Herzkranzgefäßerkrankung herrührte. Trotzdem sah sich die Autorin weiterhin als schuldig an. Warum hatte sie nicht besser auf die Ernährung ihres Mannes geachtet oder ihn öfter zum Arzt geschickt? Ihr Umfeld und auch die Ärzte versuchten, die Autorin davon zu überzeugen, dass eine einfache Änderung der Lebensgewohnheiten ihn nicht gerettet hätte, doch sie blieb dabei, die Schuld bei sich selbst zu suchen. Der 2. Faktor, Globalität, bezeichnet das Gefühl, dass Schmerz und Trauer in jeden Teil des Lebens eindringen. Auch das erlebte die Autorin. Nach dem Todesfall hielt sich die Sandberg-Familie an die jüdische Shiva, während der man eine 7-tägige tiefe Trauerperiode durchlebt, um danach wieder den Alltag aufzunehmen. So gingen die Kinder wieder zur Schule und Sheryl kehrte an ihren Arbeitsplatz zurück. Doch der Schmerz war so durchdringend, dass sie sich nicht imstande fühlte, Meetings durchzustehen, ohne unter Tränen zusammenzubrechen. Dies bringt uns zum 3. Faktor, der Permanenz, der die Befürchtung Trauernder beschreibt, der Schmerz werde für immer anhalten. Dieser Zustand kann am schwierigsten zu überwinden sein, denn wenn wir in einem tiefen Loch stecken, denken wir schnell, dass die Bürde zu groß ist, um sie abwerfen zu können, und projizieren sie auf die Ewigkeit. Im folgenden Blink sehen wir, wie wir es dennoch schaffen, auch aus diesem Zustand herauszufinden und einen Schritt nach vorn zu gehen. Blink Nummer 2. Resilienz zu entwickeln ist der Schlüssel, um nach einem schweren Erlebnis zur Freude zurückzukehren. Ein Freund Sheryl Sandbergs beschrieb das Gefühl, das durch die 3 von Seligmann benannten Faktoren ausgelöst wird, einmal so, als würde das Gesicht und der ganze Körper des Trauernden in eine Decke eingehüllt sein. Es ist schwer vorstellbar, diese Decke jemals abschütteln zu können, doch es gibt einen Ausweg. Und zwar, indem man den Schmerz akzeptiert und so den ersten Schritt in Richtung Resilienz macht. Resilient zu sein bedeutet zu verstehen, dass Schmerz ein Teil des Lebens ist und weder Leid noch Verlust vermeidbar sind. Diese Erkenntnis ist auch die erste edle Wahrheit im Buddhismus. Nur wenn wir dies anerkennen, ist es möglich, unsere inneren Dämonen zu besiegen und schließlich den Schmerz zu verringern. Neben der Akzeptanz des Leids ist auch die Dankbarkeit für das Gute im Leben wichtig, um Resilienz auszubilden. Dabei hilft es vor allem in schwierigen Zeiten, alle Gefühle regelmäßig aufzuschreiben und zu benennen. Indem du sie beschreibst und dir somit über deine positiven wie auch negativen Gefühle klar wirst, kannst du sie besser verarbeiten und schließlich loslassen. Wenn du Emotionen dagegen ignorierst oder verdrängst, wirst du am Ende nur noch länger mit ihnen zu kämpfen haben. Sheryl Sandberg führte zum Beispiel ein Gefühlstagebuch, das direkt neben ihrem Bett lag und in dem sie jeden Abend drei Momente des Tages notierte, in denen sie Freude empfunden hatte. Allein das milderte bereits ihre zuvor ausschließlich negative Geisteshaltung. Sie führte auch darüber Buch, was sie geleistet hatte. Sogar die kleinsten Errungenschaften wurden notiert, zum Beispiel wenn sie es geschafft hatte, pünktlich zur Arbeit zu erscheinen, die Wäsche zu erledigen oder eine besonders gute Tasse Kaffee zuzubereiten. Auch wenn diese Kleinigkeiten belanglos erscheinen, kann es heilsam sein, solche Ereignisse festzuhalten, weil sie helfen, deine Gedanken von den negativen Dingen abzuwenden und dir zeigen, dass positive Erfahrungen möglich sind, obwohl du trauerst. Eines solltest du dir immer vor Augen halten: Kein Mensch lebt ein Leben ohne Verluste und Leid, und auch die Glücklichsten unter uns erleben Hoch- und Tiefphasen im Leben. Sie sind nur besser in der Lage, das Gute zu sehen, auch in schweren Zeiten. Das ist Resilienz. Link Nummer 3. Lernen, wieder Freude zu empfinden, ist ein Schritt nach vorn. Einer der etwas schwierigeren Prozesse in der Trauerphase ist, sich selbst zu erlauben, glücklich zu sein. Nach einem Verlust ertappst du dich vielleicht dabei, herzlich zu lachen, um dich dann deshalb schuldig zu fühlen. Aber das musst du nicht. Wenn sich zu der Trauer auch noch Reuegefühle gesellen, wird es immer schwerer, zu Freude und zum Leben zurückzukehren und damit der Resilienz auf die Spur zu kommen. Eine andere weit verbreitete Form von Schuldgefühlen bei Menschen, die jemanden verloren haben, sind Gewissensbisse, dass sie überlebt haben. Sie fragen sich: Warum ist meine geliebte Person gestorben und nicht ich? Dieses Gefühl ist nicht nur Trauernden bekannt, sondern stellt sich auch ein, wenn du beispielsweise eine Massenkündigung in deinem Job überlebt hast. Vielleicht empfindest du dabei Erleichterung, dass du verschont wurdest, schämst dich aber direkt dafür, glücklich zu sein, während so viele deiner Kollegen jetzt ohne Arbeit dastehen. Wenn du mit diesen Gefühlen fertig werden willst, wird es dir helfen, dir vorzustellen, was die verstorbene Person sich wünschen würde. Sicher würde sie wollen, dass du glücklich bist, anstatt dich schuldig zu fühlen, weil du noch am Leben bist. Außerdem ist es wichtig zu erkennen, dass Freude entsteht, wenn wir einen tieferen Sinn in etwas sehen, egal wie schlimm die Umstände sind. Sheryl Sandbergs Freundin Virginia, deren Ehemann im Alter von 53 Jahren plötzlich im Schlaf verstorben war, verlor einige Jahre später auch ihren Sohn. Er starb einen Tag vor der Hochzeit ihrer Tochter an einer Überdosis Heroin. Statt nach diesen zwei tragischen Erlebnissen in eine Schockstarre zu verfallen, zog Virginia die Hochzeit durch, obwohl sie nebenbei die Beerdigung ihres Sohnes für den darauffolgenden Tag organisieren musste. Sie fand außerdem, dass der Tod ihres Sohnes eine Bedeutung haben müsse und beschloss, sich in Drogenpräventionsprogrammen zu engagieren und sich für eine bessere Gesetzeslage im Kampf gegen Drogensucht einzusetzen. Virginia glaubt, dass es wichtig ist, Freude zu empfinden, selbst in Zeiten von Trauer und Verzweiflung, und übernimmt selbst die Verantwortung dafür. Es ist nicht einfach, etwas zu finden, das einem in solchen Momenten Freude bereitet, aber viele Menschen suchen sich neue erfüllende Hobbys, werden künstlerisch aktiv oder lernen ein Instrument, wie etwa Sheryl Sandberg, die nach dem Tod ihres Mannes wieder anfing, Klavierstunden zu nehmen. Link Nummer 4. Zeit mit anderen Trauernden zu verbringen, hilft beim Heilungsprozess. Vielleicht kennst du die Geschichte der Rugby-Mannschaft aus Uruguay, die 1972 mit dem Flugzeug in den Anden abstürzte. Es gab 33 Überlebende und 16 von ihnen gelang es, 72 Tage in der arktischen Berglandschaft auszuharren. Doch wie schafften sie das trotz der unmenschlichen Bedingungen? Durch ihren Zusammenhalt, durch den sie resilient wurden. Resilienz entsteht nicht nur in Individuen, sondern auch zwischen mehreren Menschen, die sich gegenseitig Kraft spenden. Wochenlang kämpften die Überlebenden mit Hunger, Lawinen, Erfrierungen und waren gezwungen, sich von ihren toten Teamkollegen zu ernähren, um zu überleben. Noch schockierender war die Nachricht, die über das Radio zu ihnen durchdrang, dass der Suchtrupp die Fluginsassen aufgegeben und für tot erklärt hatte. Wie gelang es ihnen dennoch, die Hoffnung nicht aufzugeben? Sie erzählten einander von ihren Träumen für die Zukunft, wie zum Beispiel die geplante Eröffnung eines Restaurants, und malten sich aus, was sie tun würden, wenn sie zurück in die Zivilisation finden und ihre Liebsten und Familien wiedersehen würden. Aber Hoffnung allein reichte nicht aus. Die Verunglückten mussten sie mit etwas kombinieren, das eine begründete Hoffnung auslöst. Diese entsteht immer dann, wenn jemand aktiv etwas unternimmt, das eine Besserung der Lage verspricht. Die Überlebenden taten dies, indem sie Expeditionen aussandten, um Hilfe zu organisieren, und machten einige kleine Fortschritte, die ihnen Hoffnung gaben. Zuerst fanden sie das Flugzeugheck und verwandelten Teile der Isolierung daraus in Schlafsäcke. Dies erlaubte es ihnen, größere Expeditionen zu unternehmen, ohne zu erfrieren. Damit konnten sie schließlich über 10 Tage lang 48 Kilometer wandern, bis sie auf einen ortsansässigen Hirten stießen und mit dessen Hilfe Rettung für die verbliebenen 14 Überlebenden im Flugzeug rumfuhrten. Dieses extreme Beispiel zeigt, wie resilient Menschen unter den widrigsten Umständen sein können, vor allem wenn sie Teil einer Gruppe sind und sich in derselben Lage befinden. Deshalb können Selbsthilfegruppen eine so große Stütze für Menschen bei der Bewältigung traumatischer Erlebnisse sein. Die Menschen dort verstehen nicht nur, was die anderen gerade durchmachen, sondern können sich gegenseitig dabei helfen, Ziele zu stecken und sich zu motivieren, ins Leben zurückzukehren. Doch was, wenn du gar nicht die Person bist, die trauert, sondern jemand anders in deinem Umfeld einen Verlust erlitten hat? Blink Nummer 5. Fürchte dich als Außenstehender nicht davor, den Schmerz von anderen anzusprechen. Vielleicht bist du gar nicht selbst in der Situation, eine schmerzliche oder traumatische Erfahrung verarbeiten zu müssen, aber jemandem, der dir nahesteht, geht es so. Was machst du? Gehörst du zu denjenigen, die ein Gespräch mit der Person lieber meiden und warten, bis sie aus der akuten Trauerphase heraus ist? Obwohl dies ein übliches Verhalten ist und die weit verbreitete Meinung besteht, dass diesen Menschen eher damit geholfen ist, sie in Ruhe zu lassen, ist genau das Gegenteil der Fall. Schweigen und Isolation helfen ihnen nicht dabei, Resilienz aufzubauen. Es gibt eine feste Bezeichnung für Freunde und Familienmitglieder, die schmerzvolle Themen lieber ausblenden und so tun, als wäre alles in Ordnung. Psychologen sprechen bei diesem Phänomen vom sogenannten Mum-Effekt. Der Begriff leitet sich vom Englischen Minimize Unpleasant Messages, also auf Deutsch unangenehme Nachrichten minimieren, ab. Obwohl diese Menschen nichts Böses im Sinn haben, kann ihr Verhalten dazu führen, dass sich die trauernde Person noch einsamer fühlt als ohnehin schon. Nach dem Tod von Sandbergs Ehemann war sie bei Freunden zum Abendessen eingeladen und die Gastgeber sprachen den ganzen Abend über Belanglosigkeiten und Sport, als wäre nie etwas passiert. Dies war kein Einzelfall. Wo immer sie hinging, sei es, dass sie auf einer Konferenz referierte oder Freunde im Park traf, niemand sprach über ihren Verlust, alle vermieden betreten das Thema Tod. Doch das war nicht hilfreich. Die Autorin fühlte sich unsichtbar, als würden die Menschen sie nicht wahrnehmen und nicht erkennen, wie sehr sie litt. Sheryl Sandberg war besonders verletzt, wenn Leute sie fragten, wie es ihr gehe, und sie dann spürte, dass ihr Gegenüber nicht wirklich wissen wollte, wie sie sich fühlte, sondern einfach von ihr erwartete, dass sie das übliche »Gut, danke« erwiderte. Wenn du also einen Freund oder Familienangehörigen hast, der trauert oder eine schwierige Phase durchlebt, können kleine Gesten, die zeigen, dass du ihren Schmerz anerkennst, Großes bewirken. Der einfachste Weg ist, die obige Standardfrage in ein leicht variiertes »Wie geht es dir heute?« umzuändern. Dieses Detail impliziert mehr Empathie, weil sich der Fragende bewusst ist, dass sein Gesprächspartner momentan eine schwere Zeit durchmacht und manche Tage besser sind als andere. Wenn die Autorin diese minimale Veränderung hörte, half ihr das, sich zu öffnen, ihre negativen Gefühle ehrlich zu kommunizieren und somit Stück für Stück die Trauer zu verarbeiten. Sie war ebenso dankbar für die Momente, in denen ihr jemand eines der besten Zeichen für dessen Mitgefühl anbot, eine einfache Umarmung. Blink Nummer 6. Hilf Menschen in schwierigen Zeiten, indem du ihnen Kontrolle und konkrete Unterstützung anbietest. Wir haben gesehen, dass der erste Schritt, jemandem in Trauer zu helfen, ist, seinen Schmerz zur Kenntnis zu nehmen. Aber du kannst noch viel mehr tun. Lass den anderen wissen, dass du da bist, um zu helfen. Das ist gewissermaßen so, als würdest du jemandem einen Panic-Button anbieten, was sich als probates Mittel gegen Angst und Stress erwiesen hat. In einem Experiment zu Stress aus dem Jahr 1971 ließen die Sozialpsychologen David C. Glass und Jerome Singer Probanden Aufgaben mit hohem Konzentrationsaufwand, wie das Legen von Puzzles unter Beschallung mit unmenschlich lauten Geräuschen in Zufallsintervallen durchführen. Durch den Lärm stellten sich schnell Stressreaktionen ein, die Herzfrequenz und der Pulsschlag der Testpersonen schnellten in die Höhe, sie verloren ihre Konzentrationsfähigkeit und wurden fehleranfälliger. Manche gaben aus Frustration sogar auf. Um den Stress zu verringern, boten die Psychologen manchen Teilnehmern des Experiments an, einen Knopf zu drücken, der die lauten Töne stoppen würde. Erstaunlicherweise benutzte zwar niemand von ihnen diesen Knopf, doch allein die Option ließ diese Probanden ruhiger und wieder fokussierter werden. Das zeigt, dass allein die Kontrolle und das Wissen, dass Abhilfe geschaffen werden kann, uns ruhiger werden lässt und Stress reduziert. Du kannst Menschen, die ihn benötigen, symbolisch diesen Knopf anbieten. Wie das aussehen kann? Als einer der Studierenden von Co-Autor Adam Grant Selbstmord beging, notierte Grant seine Telefonnummer für alle Studierende sichtbar auf der Tafel und versicherte ihnen, sie könnten ihn jederzeit anrufen, wenn sie ihn brauchten. Es rief selten jemand an, aber Grant hatte seinen Studierenden einen Panic-Button zur Verfügung gestellt. Wenn du in der Situation bist, wirklich helfen zu wollen, ist es besser, du bietest Hilfe auf einem speziellen Gebiet an, anstatt zu sagen, lass mich wissen, wenn du irgendetwas brauchst. Es ist eine übliche Floskel, macht es aber nicht einfacher, für die Person um Hilfe zu bitten. Die meisten Menschen wollen niemandem zur Last fallen und werden vermutlich um gar nichts bitten, wenn wir einfach bei irgendetwas helfen wollen. Wenn du ihnen dagegen etwas Konkretes vorschlägst, wie zum Beispiel einkaufen zu gehen oder nach einer Scheidung bei der Wohnungssuche zu helfen, werden sie dein aufrichtiges Angebot dankend annehmen und wissen, dass du dich wirklich um sie sorgst. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch Option B von Sheryl Sandberg und Adam Grant angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches ist: Verluste sind immer schmerzhaft, aber es ist möglich, Resilienz und Durchhaltevermögen zu schulen, um nach Trauer oder Traumata zurück ins Leben zu finden. Wenn du dir selbst erlaubst, Freude und Hoffnung wiederzufinden und die Unterstützung bei Freunden oder Hilfsgruppen suchst, findest du zu dieser Resilienz. Wenn du selbst nicht betroffen bist, hilfst du deinen Mitmenschen, Trauer zu bewältigen, indem du mit ihnen sprichst und ihren Kontakt zur Außenwelt aufrechterhältst. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit Option B als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.